Moin aus Hannover. Wir sind Kai und Philipp, Fußballverrückte und Couchathleten mit viel Meinung und manchmal auch Ahnung. Wir beleuchten für euch die Fußballwelt von Hannover über Deutschland bis an die Grenzen Europas und darüber hinaus. Phrasensport gibt es überall da, wo es Podcasts gibt. Sei dabei und hör rein, wenn wir über alles auf und neben dem Platz philosophieren.
So Kai, die fußballfreie Zeit ist auch direkt wieder vorbei. Wir haben ja schon in den letzten Wochen immer mal wieder davon gesprochen, dass es eigentlich so eine richtige fußballfreie Zeit nicht gibt. Doch falls einer von euch da draußen doch den Blues hatte, keine Sorge, die zweite Bundesliga hat wieder angefangen. Und zwar letzte Woche Freitag war der erste Spieltag. Unsere Roten allerdings erst am Sonntag im Business. Und Kai, wir beide waren nicht da, ein paar private Termine drumherum, aber wir haben es natürlich vor den Flimmerkisten verfolgt gegen den ersten FC Kaiserslautern, unser Auftaktspiel. Wie hast du dich gefühlt?
Wie ich mich gefühlt habe am Sonntag?
Ja, also vorm Spiel erstmal.
Ach so, vorm Spiel, wie es mir ging. Mir ging es gut. Ich hatte einen guten Sonntag.
Ja.
Es war alles wunderbar. Vor dem Spiel alles entspannt gewesen. Wie du richtig sagst, ich habe es mir dann angeguckt. Und du warst gerade, als ich meinte, von wegen, wir haben noch viel Arbeit vor uns, meintest, hä, Meisterfeier? Wann machen wir die denn jetzt? Wann sind wir denn Meister?
Ja, ich dachte, du hättest schon einen Termin für mich.
Ich bin der festen Überzeugung, wir haben noch richtig viel Arbeit zu tun. Und das möchte ich dir jetzt auch gerne erklären, weshalb. Aber gib mir erstmal dein Feedback. Ja. Du hast es in Gänze gesehen. Wie war denn dein Eindruck?
Also ich habe mich gefreut wie Bolle tatsächlich auf den ersten Spieltag, dass es wieder losging. Die Woche ohne Fußball konnte ich nicht. Da ging es mir ganz schlecht. Und dann jetzt mit den Roten ein perfekter Einstieg in die neue Saison. Ich hatte richtig Lust. Und ich will jetzt ein bisschen Wasser in den Wein kippen. Kai, du hast schon recht. Es ist nicht alles Gold, was geglänzt hat am Sonntag. Dennoch ist mein Fazit für ein Auftaktspiel 3 Punkte ohne Gegentor, Haken dran.
Jo.
Ne, wir haben ja in der letzten Folge auch schon drüber gesprochen, wie der HSV in die erste Bundesliga-Saison starten muss. Gleiches gilt natürlich für unsere Roten auch, mit einem komplett neuen Kader, neuem Trainer, neuem System. Eigentlich einer guten Vorbereitung, und wir haben ja gesagt, hält das für die Liga?
Genau, das war jetzt so ein bisschen der Lackmustest, ob es tatsächlich richtig krachen geht oder nicht. Muss man dazu sagen, ich fand, Kaiserslautern hat auch keinen kleinen Umbruch. Also die haben auch viele Spieler weggehen lassen, Leistungsträger wie Ragnar Ake beispielsweise nicht mehr damit dabei. Natürlich auch Spieler geholt, auch unter anderem bei den Roten gewildert. Also Fabian Kunze war auch am ersten Spieltag bei Kaiserslautern mit auf dem Platz, hat also seine Kollegen, beziehungsweise eigentlich auch nicht mehr seine Kollegen getroffen, weil davon war kaum noch einer da. Standen noch 3 Spieler auf dem Platz, die in der letzten Saison schon bei 96 waren. Tomjak, Enzo Leopold und, wer war der dritte? Jetzt müsste ich selber.
Boah, jetzt hast du mich erwischt. Mich
überfahren, ne? Ja, das tut mir leid. Vielleicht fällt uns der noch ein, oder ihr schreibt den uns einfach unter den Podcast, wer dieser dritte Spieler war. Denn wenn ich so über das Feld geguckt habe, Philipp, ich muss ganz ehrlich sagen, ich war ganz froh, dass wir nicht im Stadion waren, weil ich garantiert nicht alle Namen aus dem Kopf auswendig gekonnt hätte. Du bist immer noch ein bisschen am Überlegen.
Ja, bei mir rattert es, aber wir suchen das vielleicht raus und liefern das nach.
Definitiv.
Also ich wäre ehrlich gesagt gerne im Stadion gewesen. Ich hatte Bock, weil die Stimmung war gut. Das ist auch über die Geräte so rübergekommen.
Das stimmt, ja. Volles Haus, ne, ausverkauft.
Genau.
Wobei ich da auch von dem einen oder anderen geschildert bekommen habe, ab welchem Moment ist es ausverkauft? Ab dem Moment, wo du keine Zweierplätze mehr hast? Weil es gab noch Einzelplätze wohl, die unbesetzt waren. Insofern also, ganz ausverkauft, weiß ich nicht.
Ja, bin jetzt im Kaufmännischen bei 96 auch nicht drin, aber ausverkauft heißt ja, du hast jeden Platz verkauft. Ob die Person dann ins Stadion kommt, weiß ich nicht, ob das ausverkauft bedeutet. Aber klar, ich glaube, es ist immer irgendwie ein Platz frei zwischen den Reihen. Nein, aber also Stimmung war gut. Die Lauterner haben auch ordentlich Alarm gemacht. Wenn ich das gesehen habe, der Südunterrang war auch komplett in Kaiserslautern rot. Ne, oder in teuflischem Rot, wenn du so willst. Und von daher war das eigentlich auch ein guter Auftakt, ein erfolgreicher Auftakt. Ich will vielleicht noch mal zum Tor kommen. 74. Minute war das Ganze durch Noel Aseko. Und Kai, ich fand eigentlich die Vorlage fand ich viel geiler.
Ja. Ne, die von wem war es?
Virgil Gita, genau. Ja. Mhm. Der sozusagen von der rechten Innenverteidigerposition, also hinten ja Dreierkette und er der rechte Innenverteidiger, ist ins Mittelfeld vorgestoßen und hat dann so von der halbrechten Position nahe der Mittellinie
ziemlich präzisen Pass gesetzt, ja.
Den schön bei FIFA mit der Dreiecktaste schön in den Raum gespielt.
Aber gut. Du weißt, also Philipp, du weißt aber auch, was, wenn du bei FIFA die Dreiecktaste drückst, meistens passiert, ne? Du kommst nicht an den Ball, weil der Gegenspieler den Ball bekommt, weil das ja auch ein steiler Pass ist,
ja,
in
ja.
die Spitze.
Ja, ja, also das war schon ein strammer 30-Meter-Pass.
Passiert aber auch nur, wie kannst du 30 Meter auf einem 100-Meter-Feld überbrücken, in dem der Gegner keine Ahnung hat, was du da jetzt machst und entsprechend richtig schlecht steht. Siehste? Und wenn du dir den Moment anguckst, wo Kaiserslautern diesen Pass durchlässt, Aseko läuft da komplett alleine, der hat einen guten Laufweg, da gebe ich dir, aber die Lauterner Abwehr scheint noch nicht so lange zusammen zu spielen, denn so eine richtige Deckung für den Raum beziehungsweise für den Spieler in dem Moment gab es überhaupt nicht. Deswegen kommt er da so einfach durch. Heißt, ja, ist ein Tor von einem Joker, der wieder ausgeliehen ist von den Bayern. Mir wäre es lieber gewesen, hätte Mustafa Bundo die zwei Butzen gemacht, ja. Die er definitiv machen kann. Das eine ist ein Rückpass. Da ist er vielleicht einfach auch noch muss er noch ein bisschen üben, weil Kral auch einfach ein guter Torhüter ist.
Das war die Debütaufregung.
Das war vielleicht die Debütaufregung, das mag sein. Kral auf jeden Fall spitzenmäßig gehalten, wie ich finde, bei Lautern im Tor. Eine unglaublich schöne, ein schöner Schuss von Tomjak dabei gewesen, der richtig, richtig gekracht hätte, so anderthalb Meter knapp am Kasten vorbei. Also es gab genug gute Chancen von 96. Chanceverwertung brauchen wir, glaube ich, im ersten Spiel noch nicht so drüber sprechen. Ist noch nicht so, wie man sich das erhoffen würde. Auch da das Problem, was Leitl hatte, was Breitenreiter hatte, was zum Schluss die drei Amigos hatten mit dem Verein, ist die Chancenverwertung und die Dinger dann tatsächlich reinzumachen. Das hat Mustafa Bundu immer noch, haben die anderen Akteure auch, Pichler auch einmal mit dem Kopf dran gewesen.
Genau.
Also gab viele Chancen. Von Kaiserslautern gab es eine Chance, an die ich mich besonders erinnere. Nicht, weil der Schuss so unglaublich gefährlich war, sondern weil Nahuel Noll irgendwo an der Mittellinie stand, als der spitze Pass kam. Also ohne jetzt da den Teufel an die Wand zu malen, steht der 2-3 Meter weiter vorne. Ist der Torschütze ein bisschen präziser, steht es da 1-1. Im ersten Spiel für den neuen Keeper. Heißt, der wird aufpassen müssen, dass er sich nicht häufig erklären muss bei der Mannschaft.
Jo, hatte ja auch diesen einen Patzer da drin, ne, mit dem Rückpass, wo er sich da verschätzt und dabei rollt 20 Zentimeter neben dem Pfosten ins Tor aus. Ist bei mir auch so ein bisschen Debüt-Nervosität, darunter verbuche ich das. Du sprichst aber die Chancenverwertung an und das habe ich bei mir nämlich auch auf dem Zettel. Ist erstmal ein gutes Zeichen, dass wir die Chancen haben.
Richtig, ja.
Ne? Denn ich sag mal so, wenn du 10 Chancen hast, dann machst du vielleicht mit Glück 1-2 rein. Ist immer noch besser, als wenn du nur 2 Chancen hast, wie unter Leitl oder Breitenreiter, und machst die auch nicht rein.
Ja.
Ne? Und von daher ist es erstmal ein gutes Zeichen, dass wir die Chancen haben. Es ist natürlich extrem unglücklich, wenn du gegen Lautern, ich sag mal, 5-6 Hochkaräter hast. Und dann machst du halt in dem Moment, wo der Gegner sich halt schlecht sortiert, dann machst du halt das Tor. Völlig okay, nehmen wir mit, ne? Gar keine Frage. Ja. Ist jetzt aber nicht so, dass wir da uns Lautern zurechtgelegt haben, sondern das war jetzt einfach eine glückliche Situation, wo wir die Chance genutzt haben.
Es gab dann eher ein, zwei andere Situationen, wo ich auch eher das Gefühl hatte, dass wir uns Lautern zurechtgelegt haben.
Genau.
Also gerade bei den Pässen von Leopold auf der rechten Seite häufig dann rübergechippt, waren viele gute Situationen bei, auch für Bundu mehrere Situationen bei, wo ich gesagt habe, das ist schön herausgespielt. Nur die Dinger müssen dann reingehen und wie gesagt, mit Bundu haben wir beide gesagt, als wir den Namen gelesen, gehört haben, wir können es gar nicht einschätzen.
Ja.
Ist bei Plymouth Argyle ein unglaublich starker Spieler gewesen, zweite englische Liga gewesen. Kann man schon eher noch was zu sagen als zu manch anderem, der dann in der südafrikanischen Liga unterwegs war. Aber wird sich definitiv noch beweisen müssen, weil die 2-3 Aktionen, die er da hatte, haben mir jetzt nicht ausgereicht. Für die Startelf, ich habe es gerade mal ausgesucht, Chakrun war dabei, der auch vorher, glaube ich, schon bei 96 gespielt hat, nicht neu dazugekommen
genau,
ist.
Genau, auf der linken Offensiv, also auf der, ich sag mal, linken Zehner-Seite genau, sozusagen.
Auf dem, in der Dreierkette links außen oben. Genau. Und später dann noch hinzugewechselt, noch der ein oder andere, Rochelt beispielsweise, war dabei, hat auch eine Chance gehabt, wobei ich die auch in der Wiederholung mir nochmal angeguckt habe, also in der Zusammenfassung später, und da wurde von Chance geredet, das war aber eher...
Ja, du meinst das, wo er fast frei durch ist und dann nochmal der Verteidiger doch noch reinkommt, er irgendwie sich ein bisschen vertändelt und dann nur so eine Art Rückpass, ne?
Ja, also dann knapp am Tor vorbei oder Rückpass oder was, also das war keine Chance, das war nichts Zwingendes, würde ich nicht als Chance betiteln, ich glaube, da kann er mehr und da sind wir auch gespannt, was dann in den nächsten Spielen kommt. Das nächste Spiel ist gegen Düsseldorf, Philipp. Wir werden ja in der erscheinenden Sonderfolge auch über unsere Aspiranten auf die Zweitliga-Aufstieg-Meisterschaft sprechen.
Ja, ich habe da auch ein bisschen was über Düsseldorf zu sagen in unserer kommenden Sonderfolge. Also ich glaube, wir liegen nicht falsch, wenn wir jetzt sagen, dass das nächste Spiel gegen Düsseldorf dann in Düsseldorf
Der eigentliche Lackmustest.
Der erste richtige Härtetest für die Roten wird.
Ich glaube auch.
Und von daher werden wir dann sehen, was am Ende vom Laster fällt. Ich will aber, Kai, nochmal zurückkommen auf dieses jetzige Spiel. Und zwar müssen wir noch über unsere Abwehr reden. Also ich habe mir da notiert, gerade im Luftkampf, exzellent. Also fand ich absolut überragend. Ecken verteidigt, Freistöße verteidigt, Flanken verteidigt. Ich hatte nicht das Gefühl, dass es da gefährlich für uns wird. Ich weiß nicht, was die da im Training gemacht haben, aber das sah, also die Luftabwehr sah wirklich sehr souverän aus hinten. Das Einzige, was ich so ein bisschen überraschend fand, ist, wenn Lautern über den Boden schnell umgeschaltet hat.
Ja.
Ne, da waren wir öfter mal umsortiert und das ist auch genau das, was wir auch besprochen haben, ist eben, dass sich die neue Dreierkette / Fünferkette halt auch erst finden muss. Ne? Und da sehe ich eben eine große Gefahr. Aber ansonsten finde ich, stehen wir extrem stabil. Ist vielleicht auch dem Gegner geschuldet, dass sie nicht ganz so massiv nach vorne gedrückt haben, wie es vermutlich Düsseldorf tun wird. Aber von daher für das erste Saisonspiel, wie gesagt, Haken dran, Test bestanden. Und jetzt auf Düsseldorf vorbereiten.
Dazu gehört ja auch, also die komplette Dreierkette, die da hinten fest drin steht, mit Gita auf der rechten, Tomjak als Zentrumsverteidiger und Imke Okon auf der linken Seite, immer ergänzt um Neubauer bzw. Matsuda.
Genau.
Also in der Rückwärtsbewegung eine Fünferkette dann gebildet, haben 90 Minuten durchgespielt. Also alle fünf hinten, sowohl Matsuda als auch Neubauer. Der Einzige, der nicht komplett durchgespielt hat, ist Okon, aber der hat 88 Minuten gespielt. Also da kam
ja, das ist dann, das
in der Gabelstein noch.
Um die Uhr runterlaufen zu lassen. Genau,
so ist das zählt es, genau. Nicht. Insofern, also alle durchgespielt. Währenddessen die vorderen vier, mit Taibi ausgetauscht für Aseko und die komplette Dreierreihe vorne runtergegangen ist. Bin mal gespannt, wie lange er das spielen kann. Also Innenverteidiger, und du sagtest es, in einer guten Verteidigung mit auch viel Leistung, also jetzt gegen Kaiserslautern vielleicht nicht so gefordert wie gedacht, als gegen vermeintlich stärkere Konkurrenten, dann Kiel, Bochum, Düsseldorf, Hertha, Schalke, das werden dann die Namen sein, wo man dann nochmal eher drauf gucken muss. Aber da bin ich gespannt, wie lange diese Kette da gut hinten hält. Ich glaube, mit Gita haben wir einen guten Einkauf gemacht. Das wirkt sehr stabil. Tomjak wächst da auch in die Rolle rein und wir haben ja auch den einen oder anderen Namen noch auf der Bank. Wenn ich so an Josh Knight denke beispielsweise oder auch an den einen oder anderen weiteren Spieler, der jetzt gekommen ist. Insofern Sterner auf der Seite beispielsweise wäre so einer. Können wir gespannt sein, was da kommt in den nächsten Wochen. Tietz auf jeden Fall mit seiner Spielidee schon ganz gut verfangen.
Sehe ich auch so.
Aktiver Fußball nach vorne. Ich habe jetzt auch letztens wieder was gelesen, dass es dieses eine Tietz-Spiel geben wird, wo man im Zweifel 6-2 verliert, weil es eben bei ihm bisher immer der Fall war, dass diese Spielidee nicht bei jedem Spieler, bei jedem Spiel dann gut verfängt und klappt. Aber wie gesagt, abwarten, dafür ist es gerade noch viel zu früh, um das zu sehen. Einer, der mir wirklich gut aufgefallen ist, auch in der Vorbereitung, ist Chakrun gewesen. Der hat im Spiel auch eine gute Leistung gebracht, der vorher so gar nicht bei mir auf dem Zettel stand. Ich glaube, auch ziemlich aussortiert war immer.
Ich hätte, muss ich dazwischen grätschen. Ich war total überrascht, dass, dass Chakrun auf der linken Offensivposition, sozusagen, oder linke hängende Spitze, wie auch immer du es nennen magst, von Anfang an gespielt hat. Hätte ich nicht gedacht, auch jetzt aus der Vorbereitung oder auch aus der letzten Saison und auch betrachtend jetzt die Neuzugänge, die wir gerade im Offensivbereich auch getätigt haben. Also von daher absolut überraschend, aber hat sich gelohnt. Also absoluter Aktivposten. Mir ist auch sehr aufgefallen, wie er nach hinten gearbeitet hat. Ein, zwei Mal dann im Vollsprint den Anker geworfen sozusagen. Also absolute Aktivposten fand ich überragend.
In der Jugend bei der JFV Kallenberger Land gespielt.
So.
Vom HSC Hannover gekommen, also ursprünglich. Und jetzt bei 96-2 seit 2023-24 am Spielen. Das ist also auch so ein Eigengewächs, was da den Schritt in die zweite Bundesliga schafft. Können wir gespannt sein, wie sich das entwickelt. Wir drücken ihm die Daumen, dass es nur noch bergauf geht. Insofern das vielleicht als Abbinder für das Spiel gegen Kaiserslautern und gegen Düsseldorf nächste Woche. Müssen wir mal gucken, was da passiert.
Lass uns die Daumen drücken.
Das schauen wir uns in einer Woche an. Philipp, wo ist es für dich am schönsten?
Also am schönsten ist es natürlich immer zu Hause. Das ist natürlich klar. Aber wenn du mich fragst, was am zweitschönsten ist, dann ist es natürlich Urlaub im Ausland.
Mailand, Madrid, Hauptsache Italien.
So war das früher.
So ist das damals gewesen. Auch damals war das Thema schon, deutsche Spieler im Ausland unterzubringen. Und von wem ist dieser sehr berühmte Spruch?
Jetzt, ich glaube, war es Bremer bei,
ich glaub, ja,
bei seinem Wechsel zu Inter Mailand? Auf jeden Fall Inter Mailand-Legende, Andreas Bremer, deutscher Linksverteidiger, Weltmeister von 90. Schreibt gerne bei Insta mal in unsere Kommentare, ob wir da komplett daneben liegen. Aber ich glaube, es war Bremer. Andreas Bremer.
Ja, dieser bekannte Spruch, der auch von Lothar Matthäus stammen könnte, der auch bei Inter Mailand damals gespielt hat, führt uns so ein bisschen da zu dem hin, wo wir mit euch heute drüber sprechen wollen, nämlich deutsche Spieler, deutsche Nationalspieler, beziehungsweise einfach Deutsche, im außereuropäischen, aber auch europäischen Ausland und ihre Vereine dort und was sie da machen und wie das so läuft. Denn, und das ist so ein bisschen auch meine These, Philipp, wir haben diese Jahre, keine Ahnung, vielleicht angefangen, wahrscheinlich früher auch schon, dafür bin ich zu jung, aber mit Karl-Heinz Rummenigge und so weiter, die dann den Fußball ein bisschen internationaler geschoben haben, während Beckenbauer in seiner aktiven Zeit, glaube ich, nicht international, der ist nach in die USA gegangen.
Ja, New York Cosmos, glaube ich. Ne?
Genau, der hat dann irgendwo in den USA noch gespielt, so wie Thomas Müller jetzt, oder in Nordamerika gespielt, so wie Thomas Müller jetzt. Wo diese Zeit so die Startzeit war für diese internationalen Spieler, wo dann der internationale Fußball auch eine große Relevanz hatte für deutsche Spieler, beziehungsweise andersrum, diese Vereine sich die deutschen Spieler auch ausgesucht haben, weil sie eben Weltklasse waren, hat sich das Ganze ja so weiterentwickelt, dass selbst Spieler, die nicht mehr, zwingend hochklassig sind oder nicht mehr Weltklasse sind, im europäischen Ausland auch ihr Geld verdienen.
Du meinst aktiv, im Spätherbst ihrer Weltklasse-Karriere.
Im Spätherbst ihrer Weltkarriere, aber auch Frühsommer, wenn man sich so manche Namen anguckt, die bei mir überhaupt nicht auf dem Zettel standen, die du garantiert auf dem Zettel hattest. Aber deswegen, da wollen wir hin. Und vor allen Dingen so ein bisschen der Verlauf genau dieser Entwicklung, weil ich erinnere mich sehr gut, bevor wir zu den Namen kommen, die du garantiert jetzt auf deiner Liste hast, erinnere ich mich an eine Zeit, wo Özil, Khedira, Kroos und all diese Namen auf einmal, oder vor allen Dingen Özil und Khedira im Doppelpack, mal eben nach Real Madrid gekauft wurden für kleine Summen. Oder eine Zeit, wo Kevin Prinz Boateng Michael Ballack in der englischen Liga kaputtgetreten hat.
Ja.
Oder der einzige Spieler, der 2006 in meinem Panini-Album dann logischerweise im Ausland sein Geld verdient hat. Mhm. Ich glaube, es war ein Spieler. Per Mertesacker war noch nicht bei Arsenal, war Robert Huth. Und der war dann damals bei Stoke City oder bei Chelsea.
Genau, der war in der, ich sag mal, ob es Chelsea-Jugend war, weiß ich nicht, aber der war in sehr jungen Jahren, war der bei Chelsea und ist dann, hat dann den Durchbruch nicht geschafft. Ne? Wenn man sich die anderen Namen bei Chelsea anguckt, ist das auch klar. Ist dann aber zu Stoke City gewechselt und war da eine absolute Haushaltsgröße. Ne? Also so, der da wirklich, also fünf, sechs, sieben Jahre lang dann in der englischen Premier League gespielt hat.
Also definitiv einer von denen, der damals zu dieser Zeit ins Ausland gegangen ist. Wie gesagt, 2006 war das der einzige im Nationalmannschaftskader für die WM. Und wenn ich heute drauf gucke oder auch 2014 mir die Spieler angucke, dann habe ich immer noch so zwei, drei immer dabei. Das wird mehr und das wird weniger. Also wir haben so phasenweise Weltklasse-Spieler dann in unserer Nationalelf. Und aktuell würde ich sagen, sind es so viel wie selten, oder?
Ja, ich finde es gut, dass du den Anfang gemacht hast mit der Nationalmannschaft, weil ich habe mich ehrlich gesagt nur auf die Nationalmannschaft fokussiert, um zu gucken, okay, welche Nationalmannschaftsspieler sind im Ausland und sind vielleicht eine Option für die WM.
Ja.
Na, also es gibt mittlerweile total viele deutsche Spieler im Ausland, die potenziell Nationalspieler sein könnten, aber ich habe mich jetzt auf die beschränkt, von denen wir wissen, die werden auf jeden Fall eine Rolle in der Nationalmannschaft spielen oder sind so nah dran, dass sie eventuell in Frage kommen für die WM in den USA.
Ja, dann leg mal los.
Na, also ich habe natürlich gleich mit meinem Lieblingsspieler angefangen. Das ist, drüben wird er genannt King Kai. Du hast richtig geraten, es ist Kai Havertz.
So, ja.
Beim FC Arsenal ist damals, vor drei oder vier Jahren hat der FC Chelsea den von Leverkusen weggeeist. Ich glaube auch für 70 oder 80 Millionen.
Ja.
War auch so ein Talent, Regalhöhe Mario Götze, der da die Bundesliga in dem einen Jahr komplett durcheinander gebracht hat und ist dann für eine Riesensumme weggegangen. Hat auch direkt bei Arsenal eingeschlagen, ist so ein bisschen falscher Neuner bei den Gunners. 36 Spiele gemacht in der letzten Saison, hat sich dann aber im Winter verletzt und hat fast die gesamte Rückrunde nicht mehr spielen können.
Verpasst. Hat aber mit Chelsea, das gehört noch zur Gänze dazu, weil sein Trophäenregal ja nun auch nicht so unglaublich groß ist, muss man ehrlich sagen. Die Champions League aber gewonnen.
Also so ist das.
Mit Arsenal.
Mit
Chelsea.
schön wär's.
Ja. Freudscher Versprecher mit Chelsea, genau. London.
Hat sogar das 1-0-Siegtor gemacht, damals gegen Manchester City im Champions League-Finale.
Stimmt. Ja.
Ne, also Kai Havertz komplett im englischen Fußball etabliert und angekommen.
Einer, der im englischen Fußball genauso auch vorher bei Leverkusen mal unterwegs war, ist Bernd Leno. Für den FC Fulham. Auch jahrelang in Leverkusen, ne? Auch gespielt.
Ich glaube, ausgebildet in Stuttgart, dann hat ihn Leverkusen in jungen Jahren geholt und dann hat Arsenal ihn ablösefrei aus Leverkusen verpflichtet, weil er seinen Vertrag nicht mehr verlängert hat in Leverkusen. Und so ist er zu den Gunners dann gekommen.
Genau, zu den Gunners dann gewechselt im Jahr 2018-19. Also schon eine ganz schöne Zeit her. Und Bernd Leno ist so ein Spieler, ist glaube ich auch einer der wenigen Torhüter, die mal ein Tor geschossen haben. Nicht als Elfmeter, sondern auch aus dem Spiel heraus.
Ja.
Ist aber ein solcher Spieler, der eben bei Arsenal bis 21, 22 war, danach zu Fulham gegangen ist, da er jetzt auch schon wieder 112 Spiele gespielt hat, in der Premier League auch quasi durchspielt.
Ja, absoluter Stammkeeper bei
ist Fulham. Ist ein Stammkeeper. Ist aber auch jemand, der die deutsche Nationalmannschaft aufgrund dieser ganzen Torwartfrage um Ter Stegen und um Neuer, diesen Torwart-Trikampf, den es da gab, auch Leno als Talent immer wieder gesehen oder auch als Nachfolger von Neuer, aber eigentlich aus eigenen Stücken verlassen hat. Ich glaube, wir haben da auch schon mal drüber gesprochen. Ich glaube, es war sogar Teil einer Folge bei uns, einer Nationalmannschaftsfolge.
Ja, das kann sein.
Dass er selber sagt, er will nicht aus Fulham, wo liegt denn das, in London auch?
Fulham ist London.
Ja, auch wieder aus London wieder dann zu einem Nationalmannschaftsspiel fliegen, um dann im Zweifel hinter Neuer und hinter Ter Stegen auf der Bank zu sitzen und will nicht dritter Torhüter sein. Ich glaube, das löst da auch viele Diskussionen aus über das Selbstverständnis von Nationalmannschaftsnominierungen. Insofern bei mir immer so ein bisschen konnotiert mit dem Punkt, ja, ich habe da kein Interesse dran, Nationalmannschaft zu spielen. Bestimmt großes Talent, mittlerweile aber auch jetzt schon nicht mehr der Jüngste.
Nein, müsste Mitte 30 sein.
33, gefühlt. Genau.
Und das Dilemma von Bernd Leno ist einfach, in jeder anderen Nationalmannschaft wäre er Stammkeeper der Nationalmannschaft, nur eben in Deutschland nicht. Ne, weil wir da eben nochmal zwei Regale höher haben. Das ist tragisch, aber ist eine absolute Größe in der Premier League und wäre eigentlich für uns ein perfekter dritter Keeper für die Nationalmannschaft. Ich kann es aber verstehen.
Ja, naja, also persönlich verstehen kann ich es. Nur bedingt, muss ich sagen, weil ich es eben denke, wenn man nominiert wird zur Nationalmannschaft, ist das auch eine Ehre an sich. Auch als dritter Keeper hat man eine wichtige Rolle.
Sollte eigentlich so sein, ja.
Naja, gut, okay. Aber ist auf jeden Fall einer, der unter der nationalen Klasse für das Tor ja, gerankt ist und im Ausland spielt. Hast du noch einen, Philipp, über den wir sprechen sollten?
Ja, ich mache gleich weiter mit dem Trikampf sozusagen. Ich habe Marc-André Ter Stegen jetzt als Nächster. Bestimmt, vor 8-9 Jahren vom FC Barcelona gekauft aus Borussia Mönchengladbach.
Ja.
Hat, glaube ich, Victor Valdes beerbt. Ich glaube, dazwischen waren noch 1-2 Jahre mit einem anderen Keeper. Aber dann haben sie Marc-André Ter Stegen verpflichtet. Absolute Stammkraft bei Barca. Hat da alles gewonnen, was man so gewinnen kann, soweit ich da richtig informiert bin.
14, 15 gewechselt zu Barcelona für die lächerliche Summe von wie viel Millionen?
Boah, 25?
12.
12.
Für
so, da war der Markt noch in Ordnung.
Ja, das war
der Transfermarkt.
Ja.
Nein, genau. Und mittlerweile muss man sagen, ist es ein bisschen tragisch. Er war die komplette letzte Saison verletzt. Hat sich schwer verletzt, ich glaube, am Anfang der letzten Saison. Und mittlerweile hat der FC Barcelona Juan Garcia von Espanyol Barcelona verpflichtet, sozusagen als sein Nachfolger. Und jetzt würde man sich gerne von Marc-André Ter Stegen trennen. Aber der beharrt natürlich auf seinem Vertrag, den er hat. Also der läuft noch ein paar Jahre. Und sagt natürlich, ja, ich bin eigentlich ein guter Keeper, ich habe Vertrag, also spiele ich hier.
Ja, klar.
Was den Offiziellen beim FC Barcelona nicht gefällt. Er ist, glaube ich, sogar eigentlich Kapitän beim FC Barcelona.
So ist das.
Gut, die ganze Zeit ist natürlich Frenkie de Jong rumgelaufen mit der Binde. Lag natürlich daran, dass er verletzt war und nicht gespielt hat. Aber eigentlich Marc-André Ter Stegen, Kapitän der Katalanen. Von daher eigentlich eine tragische Nummer, was da jetzt läuft in Barcelona mit Marc-André Ter Stegen. Aber das soll jetzt erstmal an seiner bisherigen Karriere nichts verwässern. Also eine absolute Weltklasse-Karriere, die Ter Stegen da hingelegt hat in Spanien.
Definitiv, wird sogar noch Champions-League-Sieger mit Barcelona, 14-15. Er wird 6-mal spanischer Meister, 1-mal UEFA-Supercup-Sieger, Clubweltmeister, 6-mal Pokalsieger, 4-mal Superpokalsieger und. Also ohne Ende Kram. Und interessant, aber vor allen Dingen auch U17-Europameister 2009 mit Deutschland und Confederation-Cup-Sieger 2017. Insofern, also der hat schon einige Trophäen da rumstehen bei sich. Diese gesamte Diskussion jetzt um ihn bei Barcelona ist seiner nicht würdig, vor allen Dingen, wenn man weiß, dass der Trainer, der dort mit in Barcelona sitzt, Hansi Flick ist, der ja auch mit ihm eng zusammengearbeitet hat im Rahmen der Nationalmannschaft, heißt da ja auch anscheinend nicht so den unglaublichen Rückhalt zu genießen bei Hansi Flick, sonst wäre diese Diskussion, glaube ich, nicht so groß geworden. Gut. Ist auf jeden Fall einer, der schon sehr, sehr lange im internationalen Geschäft unterwegs ist. Einer, der auch schon ganz schön lange als Weltenbummler unterwegs ist, ist definitiv jetzt vielleicht auch innenverteidigungstechnisch nicht so ganz die Neuigkeit, ist Antonio Rüdiger.
Den habe ich auch hier auf dem Zettel.
Als Spieler von Real Madrid, 32 Jahre, Junge aus Berlin, hat, glaube ich, Mailand oder Madrid beide, Madrid hat er geschafft, Mailand war knapp vorbei, ihn hat es nach Rom verschlagen, wie nach London, er war beim AS Rom auch eine lange Zeit, Stuttgart war auch damals.
Ja, genau, Stuttgart
war seine erste Profistation, beziehungsweise darunter eben Borussia Dortmund war seine erste Profistation, so richtig, als Jugendspieler dann in der dritten Liga für die Stuttgarter aufgelaufen. Und also 2011, 12 das erste Mal aufgelaufen, 80 Spiele gemacht, dann nach Rom gegangen und von 2015 bis 2017 in der ewigen Stadt gespielt, um danach zu Chelsea zu gehen.
Ja.
Und dort Ja, also auch richtig aufzudrehen und da tatsächlich auch, glaube ich, die Champions League zu gewinnen.
Ich glaube, er hat noch die Champions League mit Chelsea gewonnen.
Genau, ja. 2021, 22 hat er auf jeden Fall, oder 2020, 21 spielt er Champions League, um dann von den Königlichen gekauft zu werden.
Ich glaube, ablösefrei, oder? Ich glaube, er hat seinen Vertrag auch nicht verlängert. Ich glaube, da war so ein ablösefrei. Kann
sogar sein, dass er sogar kostenlos dann darüber gewechselt ist, beziehungsweise nicht kostenlos, aber eben ohne Ablöse.
Ja, ich glaube, das war so.
Und seitdem bei Real Madrid, seit 2022, auch der Abwehrchef, der so ein Stück weit unumstößliche. Und das heißt auch was, das ändert sich möglicherweise auch in dieser Saison wieder ein Stück weit mit den Neuzugängen, die es dort gibt. Aber alle, die dabei eigentlich dabei sind, sind entweder zu jung, als dass sie der Abwehrchef sein könnten. In der Vergangenheit immer mal wieder aufgefallen, auch mit dem ein oder anderen Eklat, dem ein oder anderen Unsportlichkeiten, ist eben ein Hitzkopf. Da macht man nichts, ob nun in Italien, England oder in Spanien. Aber definitiv einer der internationalen Klasse zusammen. Und da will ich jetzt nur mal den Namen nennen, weil wir nicht jeden einzelnen Spieler nochmal rekursiv betrachten wollen. Wir hatten ihn schon, Jan-Ore Bissek, gerade in dieser Saison enorm aufgedreht. Ein enorm bitteres Ende für diese Saison.
Habe ich bei mir direkt unter Rüdiger stehen.
Genau, könnte man über oder unter ihm ranken. Ist definitiv aber einer, der eine internationale Klasse erreicht hat mittlerweile, wer im Champions-League-Finale steht und dazu beigetragen hat, dass man knapp am Scudetto vorbeirutscht und knapp an der Pokalsieg vorbeirutscht. Ist definitiv einer, der eine Abwehr auch mit zusammenhält. Und einer, der auch schon lange nicht mehr bei Schalke spielt.
Genau, Vielleicht
hast du da noch jemanden
der lange auf deiner nicht Liste. Bei Schalke.
Der muss hat ich, bei muss Schalke gespielt, definitiv.
Muss ich hier gleich nochmal in meiner Liste gucken.
Und bei Stuttgart.
Ich habe hier noch bei Bissek, um das vielleicht nochmal zu komplettieren, 46 Spiele gemacht in allen Wettbewerben für Inter Mailand. Und ich habe mir auch hier notiert, dreimal tragisch den Titel nicht geholt.
Ja.
Will aber sagen, absolut etabliert bei Inter Mailand. Genauso wie, und den habe ich auch darunter stehen, dann Robin Gosens.
Ja.
Mit 43 Spielen, 8 Toren und 10 Vorlagen. Also absolut angekommen in der Serie A. Gilt aber für beide. Also bei den Italienern ist es immer so, die haben nicht so eine richtige Startelf. Weil die für jedes Spiel immer taktisch gucken, wie machen wir das. Deswegen kann man jetzt Bissek und Gosens nicht, ich sag mal, unbedingt als Startelf-Spieler bezeichnen, weil dafür haben sie zu wenig Spiele gemacht. Aber die Anzahl der Spiele, die sie gemacht haben, ist schon irgendwie Startelf.
Ja, ja.
Weil wenn da die Italiener ja immer von Spiel zu Spiel anders aufstellen, kann man schon sagen, dass Bissek und auch Gosens beim AC Florenz schon da zu den erweiterten 15, zum 15er Kader zählen und da auch ordentlich Minuten und Meter gemacht haben.
Bissig bei Inter Mailand, genau.
Und
Gosens bei AC Florenz.
So, jetzt musst du mir mit deinem Schalker nochmal helfen, dann habe ich den hier nicht auf dem Zettel.
Der Schalker, der bei Reutlingen ausgebildet wurde und Tübingen, bei Stuttgart logischerweise dann auch vorbeigeschaut hat und dann 2015 bis 2018 bei Schalke gespielt hat und dann gewechselt ist durch so ziemlich fast jedes europäische Großland, was so gibt. Also wir reden jetzt nicht von den Niederlanden. Wir reden wir von
Julian Draxler?
Ja, nee, der hat da mit ihm zusammen gespielt, ja.
Okay.
Das ist Thilo Kehrer. Thilo Kehrer hat bei Monaco, Paris gespielt, in Frankreich gespielt, dann nach London gegangen.
Ja, West Ham.
Zu West Ham. Ich weiß es jetzt nicht genau, war er kurzzeitig Füllkrugs Kollege oder nicht?
Nee.
Haben ihn knapp verpasst, glaube ich. Ja. Füllkrug kam ein Jahr später. Da war Kehrer schon wieder weg, um ihn dann wieder zurück nach Südfrankreich zu ziehen und jetzt für den AS Monaco am Spielen. Da auch ziemlich regelmäßig. Ist jetzt, würde ich nicht als Stammspieler klassifizieren, mit 27 Ligaspielen eher guter Stammspieler, der dann auch mal ausgewechselt wird. Champions League-Spiele allerdings 10 gemacht bei einem Tor. Also ist da auch eine etablierte Kraft, aber eben seit 2017, 18 auch schon nicht mehr in Deutschland unterwegs gewesen.
Mhm.
Immer mal wieder gehandelt worden als Transfer dann nach Deutschland, aber hat sich nie bewahrheitet. Zwei Spieler, um das Kapitel abzuschließen, über Ilkay Gündogan möchte ich nicht sprechen, auch wenn der auf meiner Liste
habe ich hier stehen, aber
genau, der ist aber, glaube ich, bekannt und vor allen Dingen für die WM auch nicht mehr relevant,
genau.
Weil zurückgetreten. Aber zwei, die vielleicht relevant werden könnten.
Mhm.
Spielen beide bei Brentford. Du kennst sie also beide.
Ja.
Genau. Wer ist denn der eine von beiden?
Der eine ist der Linksaußen Kevin Schade, der letztes Jahr sozusagen in den, ja doch, der ist Stammspieler, ne? Vorne drin Wissa und rechts außen.
Würde ich bei 38 Premier League Spielen sagen.
Ja. Und doch, Kevin Schade ist jetzt in der abgelaufenen Saison absolut in die Startelf eingebrochen. Hat auch, glaube ich, gegen Arsenal, glaube ich, ein Tor gemacht.
11 Tore in 38 Spielen.
Schande auf sein Haupt. nein, also absoluter Premier League-Spieler. Ne?
Als 23-Jähriger,
also voll eingeschlagen in Brentford. Und der andere, den du meinst, müsste Vitali Janelt sein.
Stark, ja.
Der spielt schon seit, oh Gott, seitdem Brentford in der ersten Liga ist. Es müsste seit 3-4 Jahren sein.
Seit 2021 spielt er bei
Brentford. Genau, ich glaube sogar, der ist mit Brentford aufgestiegen. Auch absoluter Premier League-Spieler. Ne?
Also, und auch eine Stammkraft mit über 30 Spielen in der Saison. Ja.
Witzigerweise, Vitali Janelt, einer so ein Spieler, und da gibt es einige Deutsche in der Premier League oder auch in anderen Ligen, die nie, ich will nicht sagen, nie in Deutschland gespielt haben, das ist natürlich falsch, also die haben natürlich Jugendmannschaften in Deutschland irgendwie erlebt,
ja, und?
Aber
ja.
Haben dann irgendwie immer den Durchbruch irgendwie in die U21 oder so immer nicht geschafft oder wurden eben weggescoutet, und Vitali Janelt so einer, den in Deutschland keiner auf dem Zettel hat.
Nee.
Ne? Also klar, ein paar Experten von euch da draußen mit Sicherheit, aber das ist so einer, der einfach konstant seine Leistung bringt bei Brentford in der Premier League und komischerweise nie so richtig im erweiterten Kreis der Nationalmannschaft diskutiert wird. Und mein Petitum ist eigentlich immer in der Premier League, wenn du Stammkraft in der Premier League bist, dann finde ich, sollte ein Bundestrainer da zumindest mal drauf gucken.
Ja, heute ein Marktwert von 20 Millionen Euro.
Mhm.
Ausgebildet beim HSV,
ja.
Und bei RB Leipzig jahrelang. Die ersten Profi-Erfahrungen beim VfL Bochum gemacht. Und von dem 2019 oder 2020 dann nach Brentford. Er hat eine kleine Lücke in seiner Historie, die ich leider nicht rausfinden konnte, was da passiert ist. 18-19, die Saison spielt er für Bochum, 20-21 für Brentford, 19-20, Fragezeichen. Sabbatical vielleicht. hat ihm auf jeden Fall nicht geschadet. Brentford kauft ihn damals für 600.000 von Bochum, ist heute 20 Millionen wert. Ja, also definitiv etablierte Stammkraft und ein junger Spieler. Insofern können wir da gespannt sein. Ja, wie es da mit denen weitergeht, definitiv möglicherweise, vielleicht, wer weiß, Spieler für die WM im nächsten Jahr.
Also Kevin Schade mit Sicherheit.
Ja.
Ne, als Flügeloffensivspieler.
Kann ich mir vorstellen.
Ne, also kann
dass
ich
Sané vielleicht dann sich warm anziehen muss, ne, der nicht mehr so gesetzt ist.
Ich meine, Gnabry habe ich ja vor zwei Sendungen auf Guckt gesetzt.
Ja, ne? Abgesägt, genau.
Und Sané, muss man mal gucken, was die türkische Liga so für ihn bereithält. Kai, du willst das Segment zumachen. Einen habe ich aber noch.
Einen hast du noch.
Weil du mich mit Thilo Kehrer so überfahren hast.
Ja, ja, überfahre mich auch.
Überfahre ich dich jetzt mit Niklas Füllkrug.
Ja, gut,
den du auch bereits angesprochen hast. Ist jetzt auch keine Überraschung, dass ich den hier noch als letzten stehen habe.
Aber Spätaussiedler, ne?
Ja, wenn du so willst, Spätaussiedler. Ist, glaube ich, im letzten Jahr erst von Dortmund gewechselt.
Ja, vorher, glaube ich, nicht international unterwegs gewesen.
Nee, hat es aber hier von um die Ecke aus Ricklingen jetzt bis ins weite London geschafft. In seiner ersten Saison bei den Hammers aus West Ham. Hat gemacht 20 Spiele. Das klingt jetzt erstmal okay, aber dann habe ich dahinter die Spielminuten gesehen. Und wenn du jetzt die Spielminuten durch die Spiele teilst, dann sind das nur 40 Minuten pro Spiel.
Ja, das ist so. Nicht mal die Hälfte von so einem Fußballspiel.
Der hat natürlich nicht in jedem Spiel 40 Minuten gemacht, nee. Sondern der hat natürlich ein paar Spiele von Anfang an gespielt. Aber wenn ihr jetzt euren Taschenrechner in die Hand nehmt, stellt ihr fest, dass er dann auch relativ oft dann eben nur eingewechselt wurde in der 80. oder 75. Also hat den Durchbruch in der Premier League nicht geschafft und lass mich nochmal auf meinen Spickzettel gucken, hat auch nur 3 Tore gemacht.
Mhm.
Ne? Also ich meine, klar, Wechsel in die Premier League, in die Körperlichkeit ist immer eine kleine Hürde, aber wenn wir Weltmeister werden wollen, bräuchten wir sicherlich schon einen Stürmer oder einen Knipser vorne drin, der auch gegen englische Spieler oder gegen Weltklasse-Spieler vielleicht auch eine Schnitte sieht. Deswegen drücke ich uns, der Nationalmannschaft und Niklas Füllkrug, die Daumen, dass er den Durchbruch in England jetzt schafft.
Auch wenn es dann tatsächlich spät erfolgt, aber Da bin ich komplett bei dir. Ich finde das auch, fände es auch schön, wenn er es tatsächlich auch in London schafft, so wie er es in Dortmund, in Hannover, in Bremen und bei den ganzen weiteren Ricklingen sicherlich auch im Vorfeld schon geschafft hat. Aber damit kommen wir zu unserem dritten Segment, aber schließen dieses. Das ist ein tolle Abmoderation, das war richtig gut.
Ja, das war jetzt auch mal
Da habe ich Brainfart gehabt.
Ja, das macht ja nichts, aber dann wollen wir gleich weitermachen.
Wir können eigentlich direkt weitermachen, ja? Philipp. Das ist jetzt ein Novum, wir ketten die Kategorien jetzt vielleicht nur so ein bisschen. Mal gucken. Vom Ausland ins Ausland, Philipp.
So, das ist mal eine Überleitung.
Genau, richtig, das dachte ich mir auch. Holland ist Ausland. Wenn auch nicht so weit weg wie Spanien vorher, Italien vorher. Wir gucken uns, habe ich gemerkt, eigentlich auch nur westeuropäische Nationen an.
Ja.
Die ganzen Osteuropäer, da gucken wir vielleicht nächste Saison drauf in dem Review. Wir wollen uns die holländische Liga abschließend unserer großen Europa-Rundreise nochmal angucken und schauen, wie es da tatsächlich in der letzten Saison ausgesehen hat. Was verbindest du mit der holländischen Eredivisie?
Also mein Holländisch ist extrem schlecht, deswegen lasse ich jetzt hier irgendwelche Wortwitze. Was ich mit der niederländischen Liga verbinde, ist und war immer Ajax Amsterdam. Ich glaube, das ist so, was du als Fußballfan so als erstes über den holländischen Fußball lernst.
Ja.
Die Nationalmannschaft trägt Orange.
Ja.
Und es gibt Ajax Amsterdam. Ne? Aber man muss sagen, das ist nicht alles und das missrepräsentiert so ein bisschen die holländische Liga. Kai, denn dieses Jahr, also lass mich anders anfangen. Wir haben ja schon über Italien gesprochen, wo es dann am vorletzten Spieltag interessant wurde, wo es um die Meisterschaft ging. Wir haben über Portugal gesprochen, wo es am letzten Spieltag um die Meisterschaft ging. So, und wenn du glaubst oder wenn ihr glaubt, dass das schon dramatisch war, ja, dann lasst euch gesagt sein, wollt ihr dieses Jahr oder beziehungsweise in der letzten Saison nicht Ajax Amsterdam-Fan gewesen sein wollen.
Das stimmt.
Denn, naja, wie soll ich sagen, also am Ende wisst ihr alle, PSV ist Meister geworden.
Jo.
Aber eigentlich hätte der Titel Ajax Amsterdam gehören sollen, müssen, Kai.
Okay.
Warum?
Ich hoffe, das erzählst du mir gleich. Ich habe die Tabelle angeguckt,
ja,
und dachte, naja, so knappe Ergebnisse haben wir auch gesehen.
Ja.
Ich war vor allen Dingen schockiert von den krassen Unterschieden in den Punkten. Also ich habe mich eher auf die letzten 6, 7, 8, 10, 15
ja,
gestoßen, weil du hast es ja richtig gesagt, holländischer Fußball ist Ajax Amsterdam, Punkt. Da kommt auch keine 2 oder keine 3. Es gibt noch Feyenoord, Rotterdam.
Mhm.
Es gibt noch PSV Eindhoven. Ja, es gibt auch noch Utrecht und Alkmaar. Twente kennt man vielleicht auch noch.
Genau.
Und dann ist vorbei. Groningen gibt es noch. Aber Groningen kenne ich wirklich auch nur, weil Arjen Robben da irgendwann mal wieder zurück hingegangen ist. Das ist alles, was ich damit verbinde. End. Das ist es. So. Die zweite Eredivisie will ich gar nicht gucken, weil ich nicht mehr wüsste, A, wie ich die Dörfer aussprechen sollte.
Ja.
Und zweitens, es sind Dörfer, ne? Es ist halt auch einfach ein kleines Land. Und jetzt sieht man hier oben die 79, 78 mit klarem Abstand. Feyenoord darunter mit Feyenoord heißen sie, ne?
Ja, Feyenoord Rotterdam, genau.
Ja, genau. Mit 68, da haben wir schon 10 Punkte Unterschied.
So ist es.
Und danach geht es ins Niemalsland. Also der letzte dieser Liga hat 22 Punkte erreicht in 34 Spielen. Das ist sehr, sehr weit weg von den ersten dreien und eigentlich von den ersten zweien und seien wir ehrlich, eigentlich von vor allen Dingen einer Mannschaft.
Ja, genau. Also der holländische Fußball, also solange ich Fußball denken kann und solange ich Fußball verfolge, die Eredivisie immer eine, ja doch, Zweiklassengesellschaft. Also du hast Ajax Amsterdam und PSV Eindhoven.
Ja.
Übrigens witzigerweise PSV Eindhoven, das ist der Philips Sportverein aus Eindhoven. Also ihr kennt alle die Marke Philips, ne? Rasierer und Kosmetik, Geräte, sage ich mal.
Ist das ein Werksclub?
Und das ist der Werksclub. Das ist so wie Bayer Leverkusen. Verrückt. Bei uns ist PSV der Werksclub von Philips.
Das hätte ich nicht gewusst. Okay,
sehr genau. Cool. Ist auch ganz witzig, wenn man mit der Autobahn da durchfährt, dann fährt man so durch Eindhoven, sieht dieses riesengroße Industriegebiet und dann ist da irgendwo
das Stadion.
Das Stadion. Kommen wir zum Fußball. Nein, und zwar, Kai, Ich habe das irgendwo mal, also verfolgt habe ich es nicht, aber ich habe es irgendwo gelesen, irgendwie vor einem halben Jahr, dass Ajax extrem viel Vorsprung hatte in der holländischen Liga. Und ich habe da mal geguckt, also Spieltag 17.
Ja.
PSV Eindhoven auf Platz 1 mit 45 Punkten, Ajax auf Platz 2 mit 39 Punkten. Das heißt, PSV auf dem Weg zum Titel, 6 Punkte Vorsprung.
Ja, eigentlich eine sichere Sache, ne?
So, Spieltag 25, also 8 Spieltage später. Ajax ist Erster mit 63 Punkten, PSV Zweiter mit 55 Punkten. Das heißt, in 8 Spielen hat Ajax ein Delta von 14 Punkten aufgebaut.
Mhm.
Das heißt, man könnte jetzt sagen, so, ja gut, Ajax hat angefangen zu gewinnen, die holen sich die Titel, PSV hat aufgehört, Fußball zu spielen, das Ding wird eine klare Nummer. So, und dann hat Ajax, ich weiß nicht warum, ich weiß auch nicht wann, aber auf einmal aufgehört, Fußball zu spielen. So, dass dann am letzten Spieltag oder beziehungsweise die Saison dann abgeschlossen wurde, Ajax hat irgendwie 4, 5 oder 6 Spiele hintereinander alle kläglich verloren. Und am letzten Spieltag ist PSV Meister geworden, weil PSV gewonnen hat und Ajax hat das Spiel verloren. Und dann ist am letzten Spieltag ist die PSV aus Eindhoven noch an Ajax Amsterdam vorbeigezogen, um den Titel zu holen.
Ist das bitter.
Und in Amsterdam weiß keiner, was los war. Ne? Und es ist so, ging sogar so dramatisch, dass dann der Trainer irgendwann von Ajax, also nach der Saison dann gesagt hat, Leute, wisst ihr was? Also das war hier so ein Trauma.
Ich kündige.
Ich ja, so mehr oder weniger haben sich dann beide in beiderseitigem Einvernehmen einfach getrennt und dachte sich so,
oh,
ja komm,
nein.
Das lief hier so ungut, das wollen wir ganz schnell vergessen.
Oh scheiße, ja, aber das ist so ein bisschen typisch für das, was in der letzten Saison in den ganzen europäischen Ligen so los war, ne? Also wir reden über richtig knappe Dinger in Italien, wir reden über richtig, richtig knappe Dinger teilweise, wo waren wir da letztes Mal?
Portugal,
definitiv, genau. Und eben auch Holland, total spannend. Ajax Amsterdam tatsächlich ja auch mit einer Doppelbelastung immer noch in der Europa League unterwegs gewesen.
Ja.
Bis ins Achtelfinale gegen Frankfurt, da dann 4-1 und 2-1 rausgeflogen. Heißt, auch immer wieder noch ja, Probleme gehabt mit anderen Spielen, die man noch immer mehr fighten muss.
Ja.
Und du sagst es gerade, also punktetechnisch ist das natürlich eine Totalkatastrophe.
Ja.
Vor allen Dingen mitten in der Saison dann so einzubrechen, um alle Spiele zu verlieren. Peter Bosch, Trainer bei PSV Eindhoven, holt sich dann den Titel. Ich weiß gar nicht, wo kommt der her? Ist das ein Niederländer?
Ja,
oder
Peter Bosch ist Holländer.
Ist Niederländer, ne?
Ja.
Genau, ehemaliger Trainer von Dortmund und von Leverkusen, bei beiden Stationen gemacht, wird also Meister in seiner Heimatliga.
Genau.
Ist eine brutal bittere Kiste, ja. Vor allen Dingen, wenn man sich anguckt, wie Eindhoven dann Fußball gespielt haben muss, mit einer Tordifferenz von 64 geschossenen Toren. Heißt, auch da könnte man wieder die Frage stellen, ist die holländische Liga eine Farmers League? Und ich würde sagen, ja. Also die negative Tordifferenz fängt an ab Platz 9.
Oh ja, da habe ich gar nicht drauf geguckt, aber das ist so ein bisschen wie in Portugal dann,
ab,
ne?
Platz 9.
Ja.
So, die da knapp drüber liegen,
ja,
ist bis Platz 6. 6, 6, Twente hat 13 Tore mehr geschossen, als das sie bekommen haben,
ja,
in dieser Zeit. Ja. Du musst aber sehen, Eindhoven hat trotzdem 40 Dinger bekommen über die Saison. Also
ja, und
sie haben aber auch einfach 103 geschossen.
So, darauf wollte ich gerade hinaus. Also ich meine, das ist eine 18-Mannschaft-Liga, ne, so wie bei uns in Deutschland. Das,
ja,
sind 34 Spieltage.
Zwei direkte Absteiger nur, ne?
So, nee,
zwei direkte Absteiger, eine Relegation.
Genau. Und die machen 103 Tore.
Ja.
Jetzt bin ich schlecht in Mathe, aber das sind 3 pro Spiel.
Ja. Ja, ja.
So,
das ist,
ne? Und wenn du dann nur 40 kriegst, also ein bisschen mehr als einen pro Spiel dir einfängst, ja klar, dann gewinnst du halt fast alles. Und gut, bei Ajax natürlich das Problem, Ajax hat nur 67 Tore geschossen.
Ja, das ist vermeintlich zu wenig. Jetzt, wenn wir mal gucken, die Bayern beispielsweise in Deutschland schießen 99 Tore, haben eine ähnliche Tordifferenz. Der zweite in der deutschen Bundesliga war Leverkusen und Leverkusen schießt 72 Tore.
Ja.
Also, so, das ist, also wenn wir jetzt die Bayern mal nicht als Maß aller Dinge nehmen, sondern vielleicht die Leverkusener in der Qualität, mal beurteilen, weil ich meine, Frankfurt haut Ajax Amsterdam in der Europa League raus. Mhm. Wenn wir über dieses Leistungsniveau reden,
genau,
dann weiß man, wie die Gegner sein müssen in der holländischen Liga. Insofern da schon ein ganz schön krasses Prä für.
Ja, also, so, also ich mal fast 40 Tore mehr zu schießen als der direkte Konkurrent. Das ist schon ein Brett. Und wenn man das sieht, natürlich hat dann PSV schon den Titel verdient.
Definitiv.
Aber auf diese dramatische Art und Weise. Ich meine, also, da sind bestimmt einige Ajax-Fans am letzten Spieltag wahrscheinlich weint aus der Kneipe nachts nach Hause gekommen.
Das müssen schwere Zeiten sein. Interessant ist, wer da tatsächlich spielt beim PSV Eindhoven. Und ein Name, der ewige Name, dann ist mir total aufgefallen, weil er einer der ersten Spieler ist, die hier direkt erscheinen, öffnet man die Spielerliste.
Ja.
Ivan Perisic.
Ja, spielt jetzt schon wieder woanders, glaube ich. Ist im Sommer wieder woanders hingegangen.
Ist herrlich.
Aber der ewige Ivan.
36 Jahre,
ja,
jung. Holt mit PSV Eindhoven nochmal den Titel.
Ja.
Ist Wahnsinn.
Ich habe für dich, Kai, jetzt aber noch einen. Und für euch da draußen. Weißt du, wer in Holland oder wer den Pokal gewonnen hat? Also den KNVB-Pokal.
Das ist der niederländische Fußballverband, ne?
Das ist der königliche niederländische Fußballbund.
Fußball mit V.
Fußball mit V. Königlich niederländische Fußballbund.
Das kann nicht deren Ernst sein.
Ich
habe da eine Idee. Ich habe, glaube ich, auch das schon gesehen. Sind das nicht die Rotterdamer gewesen diesmal?
Also, wenn ihr euch da draußen einen Fußballverein gründen wollt, habe ich einen Vorschlag für euch. Nennt den Verein doch einfach die Go Ahead Eagles.
Nein, die haben den Pokal gewonnen.
Die Go Ahead Eagles aus Deventer.
Ich war in Deventer dieses Jahr.
Ja, echt?
Ja, dass die einen Go Ahead Eagles Club haben. Ja, gut. Weiß ich nicht.
Das ist geil, ne? Also vom Namen her hätte ich den Verein jetzt erstmal irgendwie in Afrika verortet, weil die ja auch so komische Namen haben, so was ich, Mamelodi Sundowns der Club-WM, dachte ich so, Go Ahead Eagles.
Halt.
Dachte ich so, ja, das ist bestimmt irgendwie in Afrika so, und dann, Deventer, die kommen aus Deventer, haben im Finale AZ Alkmaar mit 4-2 im Elfmeterschießen besiegt.
Haben eine positive Transferbilanz, und das Interessanteste ist, stellen den neuen Trainer des VfL Wolfsburg.
Der Trainer
von den Go Ahead Eagles, Simonis, kommt nach Wolfsburg, also nach Niedersachsen.
So.
Wir können also gespannt sein, wie der Kollege Fußball damit hinbringt. Auch ein Deutscher bei den Go Ahead Eagles, mehrere Deutsche sogar bei den Go Ahead Eagles dabei. Insofern auch total spannend, da mal reinzugucken, wo die herkommen und was die so machen. Niederländischer Pokalsieger, was willst du sagen?
Ja. So. Herzlichen Glückwunsch, mehr fällt mir dazu nicht ein.
Nee, tatsächlich, mir auch nicht. Aber ansonsten merkt man schon, um jetzt mal allgemein auf die Liga nochmal abschließend sprechen zu kommen, es ist eine Zwei-Klassen-Gesellschaft, du hast es deutlich gesagt. Ich würde nicht mal sagen, es sind mehrere Klassen, es sind halt wirklich zwei. Und das eine ist halt Ajax Amsterdam, PSV Eindhoven, Feyenoord, Rotterdam.
Punkt. Also Feyenoord war letztes Jahr ja extrem stark. Mit Arne Slot, ne?
Ja.
Also der jetzige Trainer von Liverpool. Ob die Meister geworden sind, nagel mich bitte nicht fest. Ich glaube aber, Feyenoord ist vorletztes Jahr Meister geworden. Und deswegen haben die Liverpooler Arne Slot geholt. Ne? Das würde jetzt bedeuten, dass Ajax Amsterdam zwei Jahre lang hintereinander nicht Meister ist. Das ist so ein bisschen wie beim FC Bayern, eine mittelschwere Katastrophe.
Das stimmt.
Und jetzt haben sie ihren besten Spieler, den Linksverteidiger, Jorel Hatto, zum FC Chelsea abgegeben.
23 niederländischer Fußballmeister geworden, ja.
Na, und von daher.
Dafür letztes Jahr Pokalsieger geworden.
Ah, okay.
Und Supercup-Sieger dann.
So, ja. Siehste. Ne, also, Kai, ich würde sagen, lass uns den Sack zumachen.
Haken dran an die holländische Liga.
Genau.
Insofern auch meine holländischen Skills beschränken sich tatsächlich auf so zwei, drei Worte. Die werde ich aber auch definitiv noch nutzen jetzt gleich.
Ja.
Philipp, für die heutige Folge, wir haben jetzt gleich noch eine Sonderfolge vor der Brust, die wir euch kredenzen wollen, möchte ich jetzt schon werben. Du hast in der letzten Folge schon darauf hingewiesen, wir schauen uns die Bundesliga an, der Vorausblick. Die zweite Bundesliga ist nun schon gestartet. Wir haben also eine Preview für euch, die nicht zu spät ist, weil wir noch nicht so richtig drin sind. Also ich fühle mich noch nicht so richtig angekommen in der zweiten Bundesliga. Das kommt jetzt aber.
Nee, aber wir haben ja schon mal ein bisschen fundiertere Kenntnisse als
ja, in der ersten so Liga, genau. Ne? Die Transfers also, sind meist alle durch. Genau. Das Transferfenster schließen sich langsam. Genau, für die heutige Folge bleibt mir nichts mehr zu sagen, als wie der Holländer zu sagen pflegt, dui dui. Als Verabschiedungsformel. Hat Spaß gemacht, Philipp. Und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen.
Ja, ich freue mich auf die Sonderfolge, die wir jetzt gleich machen. Und kleine Empfehlung für euch, hört da auch gerne mal rein. Viele Meinungen, die wir gleich zum Besten geben, viele Vorhersagen, die wir gleich zum Besten geben. Also schaltet ein, notiert es euch und dann checken wir in ungefähr einem Jahr, ob wir recht haben oder nicht. Ne? Also bis dahin. Ciao.
Ciao.
Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. Kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. Kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.